Starke Geschichten, faszinierende Persönlichkeiten. 24 Minuten. Jetzt mit dem Marc Jäcki.
Domenico Blass ist Headwriter von der wöchentlichen Late-Night-Show Jacopo Müller und schreibt als freien Autor 3 Bücher, Theaterstücke, Bühnenshows, Werbetexte, Kolumnen und vieles mehr. In den nächsten 24 Minuten erzählt uns Domenico Blass, ob Bordeaux gegen Schreibstau hilft, wie man eine anständige Pointe herüberkommt und ob er es lästig findet, dass immer den anderen auf die Schulter geklopft wird. Domenico Blass, du hast Ideen, du schreibst hervorragende Texte, aber schlussendlich der Applaus kommen meistens andere. Egal ob als Headwriter bei Jacopo Müller oder als Theaterautor, am Schluss kommen die Schauspieler respektive Müller und Jacopo der Applaus über. Tut das manchmal ein bisschen weh?
Ja, ich leide wahnsinnig. Ich hoffe, du kannst mich heilen. Ich tue dann vielleicht zwischendurch ein bisschen heulen, aber das sieht man dann zum Glück nicht im Radio.
Du überdeckst ein bisschen mit einer Pointe. Also sitzt der Stachel da tief. Nein, du machst es ja schon relativ lang. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man bei einem Lachen denkt, hey, eigentlich habe ich die Pointe geschrieben.
Ja, aber es schreibe ja auch Pointe, die dann nicht lustig sind. Und dann ist es sehr angenehm, wenn man hineinhockt im warmen Stübli und die andere mit leiden. Zudem ist es so, dass ich einfach einen Teil schreibe und Victor und der Maike in dem Fall wahnsinnig viel liefert und beiträgt und die Sendung prägt. Also von dem her habe ich überhaupt kein Problem, wenn sie da Applaus bekommen und ich nicht.
Können wir aber sagen, es ist vielleicht die Schattenseite vom Job, der Mann im Hintergrund?
Ja, Schattenseite, das haben viele das Gefühl, ich finde nicht. Auch im Schatten hat es noch ein Fünkchen. und nein, es gibt ganz viele Vorteile. Eben, ich kann da durch die Straße laufen, niemand kennt mich. Ich kann machen, was ich will. Ich muss nicht irgendwelche Home-Stories machen oder sonstige Promo-Geschichten, ausser mal zu Radio 24 gehen. Das ist dann das höchste
Gefühl. Das geht noch,
oder? Da kann man ja gerne. Ja. Als alter Fan der ersten Stunde, muss ich also wirklich sagen. Radio 24. Finde ich gut.
Finde ich auch gut. Du bist der Headwriter von Jacopo Müller. Den Titel hätte, glaube ich, Victor Jacopo irgendmal gegeben.
Ja, eine Zeremonie, das ist ganz viel. Ja. Er hat ein Schwert vorgenommen aus seinem Winterthurer Adelsgeschlecht, Jacopo, wo er daraus entstammt, und hat mich zum Headwriter ernannt. Und der Mike hat nebenan ein Krönchen gegeben.
Wie habt ihr zusammengefunden, der Victor und du?
Ja, ich kenne ihn schon lange durch meine Arbeit als Journalist. Ich war früher Journalist beim Bonus 24 ehemals, wo an diesem Radio dort mal angegliedert war, und habe ihn interviewt im Zusammenhang mit einem Artikel über Beat Schlatter und ihn dann später, glaube ich, an der Teleparty kennengelernt. Und wir haben das einfach verstanden, weil wir mehr oder weniger das Gleiche lustig gefunden haben. Und das ist zum Glück heute noch so. Sonst würde das nicht gehen. Die sehr, sehr enge Zusammenarbeit, die wir da pflegen, zusammen mit dem Mike natürlich.
Der Victor ist ja eher ein bisschen kritisch gegenüber Journalisten. Was hast du anders gemacht, dass er offen war für dich?
Ich war einfach nur jung und dumm und habe ihm alles geglaubt, was er gesagt hat. Nein, ich habe eigentlich nichts anders gemacht als die anderen. Es ist natürlich so, dass man in seiner Position immer wieder ein bisschen die gleichen Fragen beantworten muss. Das findet er vielleicht nicht immer gleich lustig.
Du hast offenbar andere Fragen gestellt, aber von einem Kennenlernen und einander mögen bis zum Zusammenarbeiten ist ja dann gleich noch ein Weg. Wie ist es zur Zusammenarbeit gekommen?
Zur Zusammenarbeit ist es dann, glaube ich, bei Ernstfall in Havanna, weil ich angefangen habe, Drehbücher zu schreiben. Und das am Anfang ohne ihn und dann auch erfrischend erfolglos. Und nachher hat er ein Auto gesucht für Ernstfall in Havanna. Das war seine Idee gewesen. Und eine tolle Idee, wirklich eine tolle Filmidee. Und dort Walburg und er haben dann gefunden, können Sie mal mit mir probieren. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Wir hatten wahnsinnig lustig beim Schreiben und haben wahnsinnig viele Süßigkeiten gegessen. Ich habe, glaube ich, etwa 10 Kilo zugenommen. Und er nicht. Das habe ich mir noch nicht verziehen bis heute.
Zusammen schreiben klingt für mich etwas speziell. Ich habe so das Gefühl gehabt, der Drehbuchautor, der Headwriter ist so ein bisschen der Autor allgemein, so ein bisschen der Mann im stillen Kämmerlein. Zusammenschreiben, funktioniert das?
Ja, in Ausnahmefällen schon. Ich bin auch nicht unbedingt der Freund vom Zusammenschreiben, wirklich physisch zusammenschreiben. Was immer gut ist, wenn einer schreibt und der andere gibt Feedback, das funktioniert super. Das kann man aber auch mit Regisseuren pflegen. Im Fall von Victor hat es einfach sehr gut funktioniert, weil wir harmoniert haben. Das war auch eine klare Rollenverteilung gewesen. Hat er gesagt, ich sei der Datatypist. Ich hätte dann erst hier den Credit bekommen am Schluss. Nein, wir haben uns einfach gut verstanden. Und dann ist es sehr motivierend, und wenn man zusammen schreibt und zusammen einfach auf bessere Ideen kommt. Gerade bei einer Komödie, wo man dann einander auch übertrumpfen will, jetzt im Gespräch mit lustigen Ideen, da kommt man einfach schneller auf besseres Zeug, wenn man das Gleiche lustig findet. Das ist wirklich entscheidend. Das war in dem Fall so gewesen. Sonst bin ich auch im einsamen Kämmerli unterwegs, aber es ist mittlerweile nicht mehr so meine bevorzugte Position im Leben, weil man neigt dann dazu, irgendwann ein bisschen komisch zu werden. Wenn man nur im Kämmerli hockt und mit seinen Figuren lebt den ganzen Tag, dann wird man plötzlich selber so eine Figur. Und das ist nicht unbedingt das, was ich anstrebe im Leben.
Was hat sich denn an deiner Schreibe verändert, seit du das nicht mit stillen Kämmerli gehst?
Ja, es hat sich viel verändert seit Jacobo Müller. Ich habe natürlich einerseits viel beitragen, andererseits aber auch wahnsinnig viel gelernt von diesen zwei Herren, die nicht nur Freunde sind und Mitarbeiter oder Chefs, sondern auch Vorbilder. Ich habe gelernt oder verfeinert die Kunst vom Pointenschreiben. Ich sehe noch besser, wo etwas könnte lustig werden und warum. Und kann viel besser so Kurzfutter schreiben. Habe ich am Anfang nicht wählen. Ich habe am Anfang wählen das grosse Kino und so. Und das würde ich immer noch gerne, aber ich finde jetzt eigentlich das Kurzfutter am Sonntagabend auch sehr lustig.
Oder und lustig. Ist vor allem wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Also die Pointe, der sogenannte One-Liner, den der Victor oder der Mike bringt, der ist schnell erzählt, zündet oder zündet nicht. Aber bis dorthin, kann ich mir vorstellen, ist ein bisschen Knochenjob.
Nein, es ist eben kein Knochenjob, sondern es ist etwas Wunderschönes, weil ich kann hinhocken und mir Zeugs einfallen, das mache ich dann schon oft allein oder im Tram oder beim Joggen oder weiss der Geier wo. Und dann fallen mir Zeugs ein und ich finde es immer lustig. Und ja, und dann manchmal finden es die anderen nicht gleich lustig, dann ist es dann weniger lustig für mich, aber das ist ein Teil vom Job. Wir schiessen wahnsinnig viel Zeugs weg, auch eigens. Und dann hocke ich daneben und habe ihnen eine super Pointe geschrieben zu einem Thema und sie gehen nicht mal darauf ein. Natürlich, das ist hart. Dann denkst du, Kupferdeli. Manchmal, wirklich Ausnahmefall, sage ich, hey, Freunde, da hat es noch eine Pointe auf dieser langen, langen Liste von Pointen, die wir um uns durchgehen am Samstagabend. Die finde ich nicht ganz schlecht und gut ist von mir und so. Und dann findet sie es einfach nicht lustig. Und dann muss ich auch gar nicht argumentieren. Okay. Dann ist einfach gestorben. Und das ist manchmal, ja, klar.
Das ist doch jetzt Kriterium. Drei Personen müssen es lustig finden und dann kommt sie zur Sendung.
Ja, im Idealfall finden es drei lustig. Es lange zwei. Einer muss abstehende Ohren haben und der andere ein bisschen im Bauch. Und dann lange es eigentlich.
Die Kritik kommt dir und den Freunden relativ tough und direkt, wenn etwas nicht passt. Oder sagt man da, schau Domenico, grundsätzlich ist ja gut, aber passt jetzt vielleicht nicht ganz.
Nein.
Oder liegt es mir nicht? Oder wie läuft denn so ein Feedback?
Die Kritik kommt wie einen linken Haken oder ein Tritt im Bauch. Nein, die kommt sehr direkt. Das ist mit das Erfolgsrezept von dieser Sendung und mit das Erfolgsrezept auch jetzt von dem Trio, Victor, Mike und ich, wo doch sehr eng zusammenarbeitet und viel miteinander zu tun hat und auf engem Raum und unter Zeitdruck. Wir sind extrem direkt miteinander. Das habe ich auch ein bisschen gelernt. Ich kann auch noch ein bisschen besser lernen einstecken. Ist klar, um die beiden herum, da fliegen manchmal die Fetzen. Nicht bösartig und nicht physisch, sondern einfach mit Sprüchen. Und da muss man sich auch behaupten in dem Spruchgewitter, was eine Herausforderung ist.
Ist ein Pointe-Schreiben vergleichbar mit dem Spruchklopf am Stammtisch?
Ja, das ist vergleichbar, weil man auch muss wissen, Was wissen die Leute? Im Stammtisch ist es ein bisschen einfacher, weil man die vier oder fünf Schneuz meistens gut kennt oder meint, gut zu kennen. Wir haben ein bisschen grösseres Publikum zum Glück, darum sind wir immer noch auf Sendung. Und wir müssen ein bisschen wissen, was die wissen und können dann aus unserer Haltung Witz mit dem Vorwissen machen oder auf dem Vorwissen aufbauen, was die Leute haben. In dem Sinn ist es vergleichbar, es ist einfach eben skaliert.
Wie weisst du, wie viel 700'000 Leute wissen oder eben nicht?
Ich gehe immer jeden Einzelnen fragen vor der Sendung. Das ist mein Job, ist ein bisschen aufwendig, aber wir nehmen das sehr ernst. Nein, man weiss ein bisschen, man konsultiert ein bisschen die Medien, logischerweise. Viele Medien schreiben ja über die gleichen Themen und dann weiss man relativ schnell, was ist so ungefähr die Schnittmenge, wo die Leute wissen. Wir haben das Geschenk, dass das Schweizer Publikum sehr gut informiert ist. Das sagen zum Teil auch ausländische Gäste. Es ist ja unglaublich, wie die reagieren auf politische Pointe. Die kannst du nur lustig finden, wenn du ein gewisses Vorwissen hast. Und das haben unsere Zuschauer. Das sind immerhin 400-500'000 Leute. Das ist also Respekt.
Hat wahrscheinlich auch etwas mit der direkten Demokratie zu tun. Dass wir so viel müssen entscheiden und
sag
so
nicht,
fest
informieren. Das ist der Souverän.
Der Souverän ist grausam souverän in der Schweiz. Ja. Das ist doch schön. Wir gehen ins Kunsthandwerk. Du hast gesagt, Kunst, es ist ein Teil Kunst, es ist ein Teil Handwerk, das Pointe schreiben. Wenn wir jetzt schon den Pointe schreiben schlechthin da haben, wie macht man eine Pointe? Handwerklich.
Ja, ich tue viel, zuerst mal mich einlesen, recherchieren, was haben die Leute gesagt zu dem Thema, was ist ungefähr eine Sache, wie stehen die einzelnen Parteien dazu, wie stehen Betroffene, wie stehen Täter oder Macher dazu. Mit dem fühlt man sich ein bisschen den Kopf und dann gibt es Sachen, die einem aufregen oder die einem auffallen. Und dann fängt man an mit dem Arbeiten. Das ist wie, die Fakten sind eine Art so ein bisschen das Holz oder das Material. Und dann fängt man an, das zuzuspitzen, zu schneiden, zu feilen. Und da gibt es verschiedene Techniken, wie man dann...
Das würde mich aber interessieren. Also ohne, dass du da irgendwie zu viel verratest. Eine gewisse Portion Talent ist auch noch nötig. Also kann jetzt nicht jeder, wenn er das Handwerk checkt, Technik checkt, Pointe machen. Und darum kannst du ja etwas verraten von diesen Pointen.
Ja. Ja, die Übertreibung ist immer gut, oder? Wenn du mir irgendwie etwas vorwirfst, bevor ich das glaube gemacht, und dann tue ich einfach dort, mit den Zuschauern, wie wissen wir, was die Zuschauer wissen? Und dann machst du eine totale Übertreibung. Oft ist es lustig. Auch nicht immer, das weisst du halt nicht. Aber die Übertreibung ist sicher eines der zentralen Stilmittel. Und dort musst du halt ein bisschen wissen, wie viel muss ich übertreiben, damit es lustig wird oder wie wenig. Wenn du es wenig übertreibst, dann lacht niemand. Dann meinen alle, du meinst es ernst und haben das Gefühl, du sagst nicht ganz bachen. Wenn du es viel übertreibst, ist es auch nicht mehr lustig. Da musst du ein bisschen das Mass herausfinden. Das ist zum Beispiel ein Mittel. Oder dass man etwas überträgt in eine andere Welt. Im Vorgang, den man beobachtet, man überträgt dann in eine andere Welt, in die Tierwelt oder in von der Politik in Sport oder umgekehrt. Und plötzlich wird es lustig. Fast automatisch.
Warum wird es lustig? Warum lacht der Mensch? Macht man sich da als Comedy-Autor, als Autor Gedanken?
Nein, das ist mir zu anstrengend. Ich bin kein Theoretiker. Ich bin ein Macher und ich schaue, ob es funktioniert. Zuerst an mir selber. Ich lache relativ schnell. Ich bin darum nicht wirklich ein guter Maßstab. Und dann schaue ich, ob es bei anderen auch funktioniert. Ich tue es nicht analysieren. Und ich tue nicht den Menschen analysieren, warum findet er etwas komisch. Ich habe auch keine Freude gelesen, obwohl das wahrscheinlich interessant wäre. Ich mache das mehr aus einer Intuition raus, als aus einem fundierten wissenschaftlichen Wissen.
Ich kann mir vorstellen, Tagesaktualität nicht immer ganz so lustig wie im Moment gerade das grosse Thema Ebola. Die letzten Wochen war das ein riesengroßes Thema gewesen. Heute Abend in der Sendung wieder. Ist das jetzt etwas, wo man zittert davor, vor diesem Thema? Hat man die Themen nicht so gerne oder sind das genau die spannenden?
Ja, beides. Jetzt im Fall von Ebola zittere ich eher privat. Also eben mit viel Fantasie. Das ist sicher ein schwieriges Thema für Komik und für Satire. Genauso wie es der IS ist auch überhaupt nicht lustig. Es ist, am Schluss hängt es immer an der Idee, wenn man eine gute Idee hat, wie man etwas kann behandeln kann, wie man es eben vielleicht kann in eine andere Welt übersetzen oder von einem ganz anderen Gesichtspunkt her anschauen, dann kann man das schon machen. Ich würde nicht sagen, das ist ein No-Go. Aber wir haben auch keinen Pflichtstoff. Es ist nicht so, dass wir müssen, die wichtigsten Themen von der Woche abhandeln. Wir können und wir machen das, wenn es sich für uns eignet. Und wenn man findet, wir haben keine Idee dazu oder es ist zu wenig, fällt uns zu wenig Lustiges dazu ein, dann lassen wir es lieber bleiben. Das ist der Vorteil von dieser Sendung. Die Tagesschau kann sich nicht um Ebola drücken. Wir schon.
Harald Schmidt hat mal gesagt, für ihn ist Tabu zum Beispiel der Islam. Und der kennt ja wirklich nichts oder hat nichts kennt in seinen besten Zeiten. Aber Islam offenbar ist so ein bisschen ein Angstthema gewesen für ihn. Gibt es bei euch auch solche Themen oder sagt No-Go?
Nein, es gibt keine Tabuthemen. Wichtig ist, haben wir einen guten Einfall dazu, stimmt die Haltung dahinter, auch ganz wichtig. Und eben, ist es lustig oder nicht. Oder mindestens finden wir es lustig. Wir wissen ja auch nicht, was die Leute dann am Schluss lustig finden. Das ist manchmal auch anders, als wir es erwarten.
Gibt es nach Sendungen, die vielleicht nicht nach Wunsch gelaufen sind, eine gewisse Anspannung innerhalb von dem Trio Jacopo Müller-Platz?
Nein.
Vorwürfe?
Nein.
Unterschwellige Vorwürfe?
Nein, ich würde gerne jetzt da von Streitereien und fliegenden Schreibmaschinen erzählen und so. Oder Handys heutzutage. Nein. Natürlich machen wir uns übereinander lustig und sind Niederlagen, wenn man argumentiert und dann Niederlagen leidet, in dem, ist nicht immer gleich lustig. Ist klar, oder? Es ist sicher nicht alles immer Minne und Heiterkeit. Aber das funktioniert extrem gut. Und was wirklich besonders gut funktioniert, ich bin ja nur der treue Knecht von diesen beiden. Was wirklich gut funktioniert, sind die zwei. Weil die telefonieren täglich, ich weiss nicht, sogar mehrmals. Die sind so oft zusammen, auch in anderen Konstellationen. Die funktionieren super, die sind sich auch nicht irgendwie neidig wegen irgendetwas, wo es 100 Gründe gibt. Du hast immer die lustigen Pointe, ich spiele immer die doofen Figuren. Weiss der Geier was, da könnte man sich so fest fetzen. Und ich würde es sogar noch verstehen. Und es ist wirklich überhaupt nicht so. Und auch das mit dem Grund dafür, dass es die Sendung seit 7 Jahren gibt und hoffentlich noch lange gibt.
Gibt es Momente, wo es schwierig ist? Schreibstau, keine Idee, mangelnde Aktualität?
Nein. Also mühsam ist es manchmal schon, aber wie jeder Job. Manchmal will man einfach auch nicht arbeiten, sondern rausgehen, wenn es schön Wetter ist oder so. Oder an einem Sonntag fallen mir schon auch andere Sachen ein, zum machen, als im Kaufleuten in einem Kämmerli ohne Fenster zu hocken mit zwei Männern. Aber nein, es gibt keine mühsamen Momente von wegen Aktualität und auch von wegen Einfall nicht, weil erstens ist es ein Team, das heisst, wenn mir nichts einfällt, fällt garantiert jemand anderem etwas ein. Ich habe keine Pflichtquote, die ich erfüllen muss. Ich kann auch sagen, mir ist überhaupt nicht eingefallen. Ist zum Glück nicht der Fall, aber dürfte ich. Das entlastet sehr. Und dann ist es natürlich so, es fällt einem nicht immer gleich gutes Zeug sein. Aber auch das ist ein Vorteil vom Team. Ich kann mit einem unausgegorenen Ansatz kommen. Und wenn die beiden anderen Qualität davon sehen, dann können sie den noch weiterentwickeln. Wir tun sie im Team weiterentwickeln und dann wird es plötzlich gut. Auch das entspannt ein bisschen. Oder? Es muss nicht jetzt der perfekte Wurf sein, auch von unseren Pointenschreibern nicht. Und dann bei der Aktualität ist es so, dass wenn jetzt nichts passiert, können wir auch irgendetwas aufblasen. Es gibt hunderte von kleineren Geschichten, die passieren in diesem Land oder international oder auch mal zwischenmenschlich oder gesellschaftlich oder so, wo wir können sagen, wir machen das Thema daraus. Also, wir haben noch nie zu wenig Stoff gehabt.
Am Ende des Tages ist es auch Satire, natürlich ein wichtiger Teil Satire, aber es geht um Politik. Politik wird hochgenommen. Wer fühlt sich schlechter behandelt, die linke oder die rechte politische Couleur?
Ich weiss nicht, ob das so generell kann sagen.
Wir haben immer so ein bisschen tendenziell das Gefühl, die Rechte, die politische Rechte, ist noch ein bisschen die mehr mal verleiden, die noch ein bisschen lustiger ist, die noch ein bisschen mehr Freude hat an Pointen über sie selber.
Ja, das ist jetzt eben meine private Einschätzung, das ist nicht empirisch und auch nicht irgendwie die Haltung von der Sendung. Meine persönliche Ansicht ist schon die, dass rechte Politiker und vor allem Männer das besser vertragen. Ich glaube, die sind sich einfach mehr gewöhnt, im Gegenwind zu stehen, auch privat. Und die Linken, so die guten Menschen, in Anführungszeichen, die sind halt immer schon auf der richtigen Seite, oder? Weil die sind immer fürs Gute im Mensch und für Gerechtigkeit und so. Und die sind sich weniger gewöhnt, dass man sie kritisiert und schon gar nicht hoch nimmt. Darum vertragen sie die tendenziell weniger gut. Aber eben, das sind Tendenzen, wenn ich anschaue, dann sehe ich Wermut, schlagfertig, lustig und so. All die Jusos, die heisse Hunde sind und so. Und auch Sprüche vertragen und umgehen und so. Dann stimmt es wieder nicht, oder? Also, darum ist es eher eine Tendenz.
Bist du selber, Domenico Blass, als Satireautor ein politischer Mensch? Oder bist du mehr einfach der Beobachter und kannst dich nicht irgendwie identifizieren mit einer politischen Richtung?
Ich bin sicher weniger politisch als der Victor und der Mike. Das sind wirklich zwei Animalpolitik und so. Das bin ich nicht so. Ich bin nicht so bin nicht so politisch wie sie. Ich bin mehr der Handwerker. Ich war ursprünglich Werbetexter und bin im Geist immer noch einer. Ja, darum, ich bin nicht so politisch. Natürlich verfolge ich das politische Geschehen intensiv.
Muss ich ja.
Ja, manchmal ist es ein bisschen zu
müssen. Gibt es eine kreative Strategie, wenn es mal nicht so hapert? Zum Beispiel Substanzen, die man sich zuführt. Rotwein muss auch nicht.
Drogen.
Ja, aber ich wollte jetzt nicht sagen, etwas
ja,
hat.
Aber das Fernsehen ja schon weißt, beim Eingang parat stellen. Nur für die Kreativen.
Für dich selber.
Für die vielen Buchhalter und Verwalter.
In deiner Schreibwerkstatt, in einem Innenhof an der Zürcher Volksstrasse.
Genau.
Hat es dort gute Bordeaux-Flaschen, die man ab und zu muss?
Also es hat sicher, aber nicht bei mir. Nein, ich bin gar kein Freund von irgendwelchen Substanzen, die man sich zuführt, abgesehen von Alkohol in beschränkten Mengen, aber sicher nicht beim Arbeiten. Also mich irgendwie zu beduseln, damit ich dann lustiger werde und so, Hilfe. Never ever. Das mache ich wirklich nicht, weil es funktioniert bei mir auch nicht. Und wenn es funktioniert, hätte ich Angst davon, abhängig zu werden, weil dann fängst du dann wirklich um 11 Jahre auf und da habe ich wirklich überhaupt keine Lust.
Du bist viel mehr als Headwriter von Jacobo Müller. Du bist Autor, hast schon Bücher geschrieben, Theaterstück. Also ein Theaterstück, das du hast adaptiert oder umgeschrieben hast, kommt im November ins Bernhard Theater. Ein Stück Z wie Zürich aus dem Jahr 1976. Du bist ein grosser Zürich-Fan, das weiss man.
Absolut.
Du hast ein Zürich-deutsches Wörterbuch geschrieben,
ja,
das grosse Berühmtheit hat erlangt. Warum bist du an einen Stoff hergegangen von 1976?
Ja, das ist einer von vielen Stoffen aus dem Fundus von Hans Gmür, der einfach immer wieder den Zeitgeist getroffen hat und die Leute können unterhalten mit Schweizer Unterhaltung. Das finde ich eine irrsinnige Leistung, auch nicht nur von ihm, sondern von Es war eine ganze Szene gewesen, Komponisten, Co-Autoren, tolle Schauspieler, damals wirklich irrsinnige Ensemble. Sie waren wahnsinnig produktiv gewesen und haben super Zeugs gemacht. Ich wünschte mir, es gäbe es heute auch. Gibt es heute nicht wirklich so in dem Ausmaß, habe ich das Gefühl. Und ich bin nicht daran angegangen, sondern darin geschupft worden. respektive, es war eine Auftragsarbeit. Ich bin aufgeregt worden, ob das würde ich machen. Ich habe schon Bibi Balou auch vom Hans Gmür können aktualisieren und auf Zürich 2012, glaube ich, ein bisschen anpassen. Und bei ZW Zürich ist eine Art Nachfolgeauftrag. Und das ist einfach ein Stück, wo jetzt nicht dramaturgisch der absolute Brüller ist, aber irrsinnig schöne Lieder drin hat, Hymnen an diese Stadt, die lustigerweise oder erschreckenderweise immer noch Gültigkeit haben heute. Es ist ganz vieles ist noch gleich wie damals in Zürich. Und darum habe ich das sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Es hat auch sehr gute Dialoge und so. Es ist einfach ein lustiges Stück.
Es geht eigentlich darum, dass berühmte Zürcher Persönlichkeiten im Himmel sind und sich Sorgen machen um ihre Stadt. Darauf aber schickt der Herrgott Engel auf Zürich, für nach dem Rechten zu schauen. Das ist so ein bisschen ganz kurz umschrieben Geschichte,
genau,
von Z wie Zürich. Was hat sich denn verändert an Zürich? Was hast du umschreiben müssen?
1976 war ich 10 gewesen. Da habe ich jetzt Zürich noch nicht im Detail gekannt. Also das Nachtleben und Gastronomie zum Beispiel nicht wirklich. Aber gerade Gastronomie ist ein gutes Stichwort, weil die hat sich natürlich wahnsinnig aufgetan in den 80er Jahren. Das sind Welten zu früher. Trotzdem, es gibt ein Lied, das mit lauter Restaurantnamen operiert. Wunderbares Lied, auch textlich. Und ich habe dort erstaunlich wenig Restaurantnamen müssen ersetzen, weil die meisten gibt's noch. Also es ist sicher offener geworden, die Stadt ist sicher internationaler geworden, aber eben ganz viele Parameter sind gleich. Der See, wo man liebt als Zürcher, hoffentlich. Das Tram, wo wahnsinnig pünktlich ist, aber halt manchmal quietscht und voll ist und stinkt und die Leute ihre Taschen so an auf den Sitzplatz legen, dass man nicht absitzen kann. Und so weiter. Ganz viele Sachen sind einfach noch genau gleich.
Z wie Zürich, ist das ein Theaterstück für Nostalgiker oder für solche, die Zürich sehen wollen, wie es jetzt ist?
Ja, nein, es ist eigentlich für beide. Das ist ein bisschen die Idee. Oder die Idee von meiner Bearbeitung ist, dass wenn man das Stück im Original gesehen hat, und da gibt es einen Haufen Menschen, die das im Original noch gesehen haben und auch noch so ein bisschen im Kopf haben, dass die nicht enttäuscht sind und sagen, oh, das ist jetzt irgendwie wie da die Räuber vom Schiller, wo irgendwie zu Tode modernisiert wird und dann sieht man sich nicht mehr drin wieder. Das will ich nicht. Oder? Ich will, dass die Leute auf ihre Rechnung kommen. Auf der anderen Seite habe ich probiert, das so zu bearbeiten, dass jemand, der das Original nicht kennt und das heute anschauen, findet, ah, lustig und sich gut unterhalten und schöne Musik gehört und ab und zu kann lachen.
ZW Zürich läuft am 5. November bis Januar im Bernhard Theater, da bei uns in Zürich, logisch, Zürich, wo das ist. Jetzt geht's ab nach dieser Sendung, da hier jetzt gerade ins Kaufleuten. Was passiert dort als erstes?
Ja, wir fangen gerade an zu arbeiten. Da gibt's nichts. Wir haben sehr einen engen Zeitplan. Wir hocken zusammen, schauen, was sind für neue Pointe reinkommen, tun die auswählen und dann fangen wir an, die Sendung bauen und dann gehen sie raus auf die Bühne und sind lustig und ich bin hinten dran und finde es lustig.
Danke vielmals, Domenico Blass, für den Besuch.
Sehr gerne.
Das sind 24 Minuten. Der Podcast zum Tag gibt's auf radio24.ch.